Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen allerseits.
An diesem 4. Juni 2020. Hier stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages und wir präsentieren euch hier auf meinsportpodcast.de um Punkt 7.07 Uhr die Sportthemen, die heute ganz besonders wichtig sind.
Ja, und ihr habt es vielleicht schon an der Stimme erkannt. Die Begrüßung haben wir heute mal von Mr. Sportschau himself, the one and only, Herbert Fassbender, sprechen lassen. Aus einem ganz bestimmten Grund.
Genau, denn heute vor 59 Jahren, da wurde die allererste Sportschau ausgestrahlt. Und auf diesen Meilenstein des TV-Sports blicken wir heute natürlich zurück. Mein Kollege, der Sportfan-Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und Malte, willkommen aus dem Jahrestagefeiern heute Morgen gar nicht mehr raus, denn auch der ewige Kindskopf, der Sprücheklopfer, das fußballerische Ausnahmetalent, der Prinz Lukas Podolski, feiert heute Geburtstag.
Richtig, Stand jetzt haben wir also einiges zu tun. Dann würde ich mal sagen, frei nach Poldi, krempeln wir die Köpfe hoch und die Ärmel auch und gehen einfach ans Werk, denn wir haben ja auch noch aktuelle Sportthemen für euch.
Wir haben mal Bayerns Leon Goretzka unter die Lupe genommen und fragen uns, was macht den Jungen aktuell so stark?
Top und Flop und den Blick auf den Sporttag haben wir natürlich auch noch für euch.
Und natürlich schauen wir zurück auf das Nachholspiel von Werder Bremen gestern Abend gegen Eintracht Frankfurt.
Und damit sollten wir dann auch jetzt loslegen, obwohl, warte mal, einen kleinen Moment brauche ich noch.
Kein Thema. 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
Stand jetzt aktuell.
Starten wir ganz aktuell mit dem Bundesliga-Nachholspiel von gestern Abend. Eintracht Frankfurt gewinnt bei Werder mit 3:0. Eine Partie mit ganz langem Anlauf. Ursprünglich war sie für den 1. März terminiert worden. Dann aber das Europa-League-Spiel der Eintracht kurzfristig um einen Tag nach hinten verschoben. Die DFL entschloss sich dann aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit für die Eintracht das Bundesligaspiel zu verschieben. Dann kam Corona und gestern Abend fand das Spiel dann nach dreimonatigem Warten, Anlauf, dann irgendwann doch noch statt.
Und jetzt stand mittlerweile Abstiegskampf oben drüber, verlieren verboten, das war die Überschrift über diesem Duell und weil noch dazu die schwächste Heimmannschaft, also Werder, auf die schwächste Auswärtstruppe der Liga Frankfurt traf, sah das auf dem Platz dann auch genau so aus, nämlich irgendwie richtig nach Abstiegskampf, zumindest in der ersten Halbzeit, kaum Spielfluss, wenige Chancen, viele zum Teil auch sehr harte Fouls und dadurch ständige Unterbrechungen im Spiel, trotzdem relativ wenige Karten, da Schiri Patrick Ittrich eine relativ großzügige Linie fuhr. Ittrich, der musste sich dann in der ersten Hälfte dann noch einmal vom VAR helfen lassen. Zusammen mit dem VAR verweigerte er Bremen nach einem Handspiel von Abraham einen Elfmeter, weil der Bremer Klaassen zuvor vor dieser Aktion schon im Abseits gestanden hatte.
Ja, und Bremen tat das, was eine Heimmannschaft machen muss. Sie hängten sich mehr rein, aber das wirkte sich nicht im geringsten auf das Spielgeschehen aus. In der 60. Minute dann Kostic von links mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten und dann steht da nicht nur ein Bremer, nicht nur zwei Bremer, da stehen vier Bremer Abwehrspieler. Wie Statisten herum schauen das Silva beim Kopfball zu. Dass sie nicht noch applaudiert hätten, ist alles. In der 72. Minute die nächste Großchance für die Hessen. Diesmal ein genialer Alleingang von Gacinovic. Er lässt Klaasen, Vogt und Moisander ganz alt aussehen. Der Frankfurter steht vor Pavlenka und jagt die Murmel vom Elfmeterpunkt wenige Zentimeter links am Pfosten vorbei.
Immer wieder kam Frankfurt nach der Führung dann vors Tor der Bremer doch. Sie brauchten letztlich einen Joker, damit auch Zählbares am Ende dabei rauskam. Und in der 81. Minute, da schickte dann Adi Hütter Ilsanker aufs Feld. Stefan Ilsanker, der schlich sich in den Strafraum. Kein Bremer hatte ihn richtig bemerkt, nahm Notiz von ihm. Und dann konnte er unbehelligt nur Sekunden später nach seiner Einwechslung einen von der rechten Eckfahne getretenen Ball von Kostic aus 5 Metern völlig frei in die Maschen schieben. Und zusammen mit dem Kopfball von Silva war das einer der ganz wenigen spielerischen Glanzpunkte des Spiels, obwohl so richtig spielerisch war es auch nicht, aber es ging spielerisch einfach. Und in der 90. da war es dann nochmal Stefan Ilsanker, der diesmal einen langen Ball des ebenfalls gerade frisch eingewechselten Jonathan de Guzman aus dem rechten Halbfeld am 5-Meter-Raum per Kopf einnickte. Das waren Ilsankers erste Bundesliga-Tore und da auch noch gleich zwei hintereinander in nicht mal 10 Sekunden. Richtig toller Joker.
Allerdings, was nehmen wir mit aus diesem Fußballabend? Werder weiter in höchster Abstiegsnot. Sie spielen engagiert, sie spielen mutig. Phasenweise waren sie sogar besser als die Eintracht, aber eben viel zu harmlos auch nach vorne. Und sie waren löchrig wie ein Schweizer Käse. Die alte Schwäche nach hohen, ruhenden Bällen, das ist einfach unübersehbar. Man merkt, Bremen liegt auf dem flachen Land. In der Luft haben sie nichts verloren, am Boden ging's. Aber das hat man gestern ganz deutlich gemerkt. So sind sie in höchster Not und so geht es runter. Denn wieder einmal wurde zu Hause nicht gewonnen, jetzt zum 12. Mal in Folge. Die Eintracht steuerte ja zuletzt auch in Richtung Abstiegskampf, aber mit dem Auswärtssieg gestern sind es 8 Punkte bis zum Relegationsplatz, noch 15 Punkte sind zu vergeben. Okay, rechnerisch sind sie da noch nicht raus aus dem Schlamassel, aber doch mit einem guten Polster nach unten.
Tja, und das hat Bremen aus ihrer Sicht leider nicht, obwohl sie ja zuletzt ansteigende Form zeigten. Aber diese Niederlage gegen Frankfurt gestern, die wirft sie dann doch wieder erheblich zurück. Es sind zwar nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 15, es ist noch nichts verloren, aber die Luft, das hat Andreas eben schon gesagt, die wird immer, immer dünner am Weserdeich. Und vor allen Dingen, sie haben sich jetzt durch dieses 0:3 auch noch die Tordifferenz zusätzlich noch schön versaut. Also einfach machen sie sich's nicht. Keine guten Nachrichten also für Werder Bremen, gute Nachrichten aber dagegen vom DFB. Der bricht nämlich aus seinem engen Regelkorsett aus und hat festgelegt, Protestaktionen gegen Rassismus von Bundesliga-Profis bleiben auf dem Rasen straffrei. Natürlich hat der DFB-Kontrollausschuss stets die Vorgaben der FIFA-Fußballregeln und der DFB-Ordnung im Blick, heißt es in einer Presseerklärung von Anton Nachreiner, dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses. Aber im konkreten Fall, Zitat, handelt es sich um gezielte Antirassismusaktionen der Spieler, die sich damit für Werte stark machen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt. Und deshalb gibt es für diese Aktion auf dem Rasen keine Strafe. Wir werden keine Verfahren einleiten, heißt es vom DFB, auch bei vergleichbaren Antirassismusaktionen in den nächsten Wochen nicht. Gut so.
Stand jetzt aktuell. Analyse.
Knapp 2 Jahre ist Leon Goretzka jetzt schon beim FC Bayern. Anfangs, da kam er nicht so richtig in Tritt, er war oft verletzt, pendelte auch deshalb regelmäßig zwischen Bank und Spielfeld hin und her. Gelobt wurde er, Goretzka, für sein soziales Engagement neben dem Platz, dafür, dass er sich für Zivilcourage einsetzte, aber auch zusammen mit Joshua Kimmich zum Beispiel in der Corona-Krise Spenden sammelte und auch selbst reichlich spendete.
Ja, aber sportlich war Goretzka eher ein Mitläufer im Star-Ensemble der Bayern. Keiner, den der Trainer für seine Spielweise besonders hervorheben konnte oder brauchte. Hat sich in den letzten Wochen schlagartig geändert, denn auf einmal ist Goretzka, der sich sogar öffentlich Sonderlob von Trainer Hansi Flick verdient hat.
Wenn man jemand auch rausheben möchte, wenn man das überhaupt kann, dann muss ich wirklich sagen, war Leon Goretzka, der auf der 6 hervorragend gespielt hat, der sehr präsent war, sehr viele Ballgewinne auch hatte und das für uns einfach auch wichtig war, dass er auch gezeigt hat, gemeinsam mit den anderen Spielern, dass wir heute einfach nichts zulassen. Und das war von Anfang an letztendlich auch zu sehen und es hat uns sehr, sehr geholfen.
So lobte Flick Goretzka nach dem Kantersieg gegen Düsseldorf. Ein Torerfolg, der war Goretzka in diesem Spiel zwar nicht vergönnt gewesen, anders als zuvor zum Beispiel noch beim 5:2 gegen Eintracht Frankfurt. Da hatte Goretzka ja das wichtige 1:0 geschossen, doch gegen Düsseldorf hatte Goretzka anders geglänzt.
Ja, da war der Vorbereiter, derjenige, der in der Zentralen viel Fleißarbeit geleistet hat, auch Defensivaufgaben verrichtet hatte und mit dafür gesorgt hat, dass die Null hinten stand. Und das, obwohl er auf einer anderen Position spielte, die eigentlich nicht seine angestammte ist.
Stimmt, denn Goretzka ist ja eigentlich eher ein Achter oder ein Zehner. Doch die Verletzung von Thiago, die machte es nötig und möglich, dass er jetzt auch mal die 6 spielen muss. Und das macht er natürlich anders als Thiago. Ist ja klar, das sind 2 völlig unterschiedliche Spielertypen. Thiago ist der Techniker mit der Spielübersicht. Goretzka, sagen wir mal, eher der Dynamiker, der gerne aus der Tiefe kommt, nach vorne läuft, den Zug zum Tor hat. Das ist seine große Stärke. Kein Wunder, dass aktuell alle schwärmen. Auch sein Externer Trainer Peter Neururer im Doppelpass.
Der Junge ist ein, in An- und Abführung, fast perfekter Fußballer.
Und das kann er seit der Corona-Pause auf einmal viel besser zeigen und dann auch auf dem Platz umsetzen. Und er darf es vor allem auch zeigen, denn Hansi Flick hat ihn in allen 4 Spielen bisher in die Startelf genommen. Das Vertrauen des Trainers, das tut Goretzka offensichtlich ziemlich gut.
Tut es definitiv, aber das Vertrauen, das hat Goretzka sich mit harter Arbeit auch mehr als verdient. Er hat sich nämlich in der Zwangspause nicht auf die faule Haut gelegt, sondern er hat geschuftet und gerackert. Er hat sich körperlich extrem entwickelt, Muskelmasse aufgebaut und das kommt ihm jetzt zugute.
Ja, also wenn man da so seine Bilder in den sozialen Medien sieht, meine Herren, der Mann schläft in seinem eigenen Sportstudio. Er scheint jetzt endlich richtig gut angekommen zu sein, auch beim FC Bayern, was das Standing beim Trainer betrifft, aber hoffentlich auch aus der Sicht der Bayern, was die eigentliche Verletzungsanfälligkeit betrifft. Denn wenn er gesund bleibt, dann hat er eine große Zukunft vor sich, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und das meint auch nicht zuletzt Stefan Effenberg, kürzlich im Sport1 Doppelpass.
Der ist doch noch jung, der ist doch jetzt auf dem Weg nach ganz oben. Also der hat so viel Potenzial. Ich glaube, das, was er in seinen jungen Jahren jetzt geschafft hat, das ist schon extrem positiv. Mhm. Aber da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist die Bilanz nach dem ersten Dopap-Sonntag. Normalerweise sitzen beim Sport1-Doppelpass am Münchner Flughafen ja immer rund 100 Zuschauer um die Talkrunde herum verteilt. Das ist aktuell aufgrund der Corona-Einschränkung ja so nicht möglich. Seit Pfingsten konnte man sich aber als Pappkamerad einen Platz in der Sendung sichern. Dafür wanderten dann pro Kopf 25 Euro als Spende ins legendäre Phrasenschwein. Und das kam jetzt so gut an, dass diese Aktion am nächsten Sonntag dann weitergeht. Und ganz sicher kommen auch da wieder 2.500 Euro für soziale Projekte zusammen. Unter pub-fan.de/dopa könnt ihr mitmachen. Also zieht euer Lieblingstrikot an, macht ein Foto und dann ladet ihr das da hoch und schon seid ihr zu Gast im Doppelpass. Pub-Zuschauer für den guten Zweck, für uns ein Top. Und den Initiator dieser Idee, Pit Gottschalk, den Chefredakteur von Sport1, den könnt ihr hier auf meinen Sportpodcast.de ja auch regelmäßig hören, im Fever Pitch Podcast. Hört doch einfach mal rein.
Der Flop des Tages ist für uns diese Meldung hier aus Hamburg. Neubundesligist Hamburg Towers wollen den Vertrag mit Trainer Mike Taylor offensichtlich nicht verlängern. Wenn dem so wäre, wäre das nicht nur schade, sondern auch ein Stück weit undankbar, denn der US-Amerikaner hatte das Team in der vergangenen Saison erst in die BBL geführt. Dort zahlten sie allerdings nichts als Lehrgeld, landeten weit abgeschlagen auf dem letzten Platz, nur der Corona-bedingte Abbruch der regulären Saison und die vom Deutschen Basketballbund ausgesetzte Abstiegsregel dürfen die Hamburger erstklassig bleiben lassen. Der Verein wird sich kommende Woche äußern, hieß es. Taylor selbst wollte dazu nichts sagen. Als er aber vor einiger Zeit darauf angesprochen wurde, sagte er: Ich habe hier mein Herz reingesteckt. Ich gebe alles, führe und gehe voran und zwar immer. Am liebsten würde ich mit den Towers den nächsten Schritt machen. Sein Coachingstil, sein Herz, sein offenes Ohr und seine Menschlichkeit waren Werte, die weit über die deutschen Basketballgrenzen hinaus ihn sehr haben schätzen lassen und auch weiter geschätzt werden. Nur seinetwegen wechselten auch einige Spieler an die Elbe. Bleibt also abzuwarten, was da wirklich dahinter steckt. Ihn zu entlassen wäre aber in jedem Fall ein ziemlicher Flop.
Geburtstagskind des Tages
ist Lukas Podolski, am 4. Juni 1985 im polnischen Gliwice geboren, aber der ist sowas von Rheinländer eigentlich.
Lukas Podolski, der Sohn des deutschstämmigen ehemaligen Fußballspielers Waldemar Podolski und der ehemaligen Handballspielerin Krystyna Podolska, die für die polnische Nationalmannschaft aktiv war. Also, Profisport wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. 1987 kam er mit der Familie nach Deutschland. Bergheim, unweit von Köln, wurde das neue Zuhause. Dort ging er zur Schule und am Olympiastützpunkt Rheinland in Köln absolvierte der Junge seinen Zivildienst.
Menschlich ist er einer der besten Typen, die der deutsche Fußball in den letzten Jahrzehnten gesehen und hervorgebracht hat, aber auch sportlich. Da hat er einiges auf der Habenseite. Das ist ja schon fast Eulen nach Athen tragen, wenn wir das jetzt aufzählen. Hier Weltmeister 2014, Dritter der WM 2006, 2010, Vize-Europameister 2008, nationale Titel hat er gewonnen, deutscher Meister war 2008, Pokalsieger ebenfalls, deutscher Liga-Pokalsieger 2007, englischer Pokalsieger 2014, englischer Supercup-Sieger im gleichen Jahr, türkischer Pokalsieger 2016, türkischer Supercup-Sieger 15 und 16 und japanischer Pokalsieger 2019 und Meister der zweiten Liga war 2005 auch noch.
Ja, auch persönlich, also nicht nur im Team, persönlich hat er einiges auf dem Kerbholz. Häufigster Torschütze des Monats. Insgesamt war er das 12-mal. Dann Torschützenkönig in der zweiten Liga 2005. Bester junge Spieler bei der Weltmeisterschaft 2006. UEFA All-Star-Spieler bei der Europameisterschaft 2008. Den silbernen Schuh hat er bei der Europameisterschaft 2008 gewonnen. Und er wurde auch mit dem silbernen Lorbeerblatt 2006, 2010 und 2014 ausgezeichnet. Haben wir noch ein bisschen Zeit für mehr?
Ja, ich glaube, wir wissen, welchen Platz er auf jeden Fall in der deutschen Fußballgeschichte
einer
hat.
Einer der größten. Ganz
auf
klar.
Jeden Fall. Aber auch mit seinen 35 ist er immer noch nicht müde, spielte in 7 Profiklubs. Davon 2-mal ja auch bei seiner großen Liebe, dem 1. FC Köln. Ich denke, da könnte er vielleicht bald nochmal landen. Außerdem bei Bayern, bei Arsenal, bei Inter, bei Galatasaray, bei Vissel Kobe in Japan und jetzt bei Antalyaspor. Insgesamt stand jetzt 518 Spiele und 195 Tore.
Dazu 130 Mal mit dem Adler auf der Brust. 49 Tore hat er erzielt. Ich selbst habe mit ihm viele Länderspiele und Turniere bestreiten dürfen. 2008 das erste Mal zur Euro. Bis hin zu seinem Rücktritt im August 2016.
Durch deine Arbeit als Stadionsprecher der Nationalmannschaft und im Fanclub Nationalmannschaft kennst du ihn ja ein bisschen. Gab es da etwas, wo du dich besonders gerne zurückerinnerst?
Ja, bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 war Poldi mit Schweini und mit Thomas Müller der, nennen wir es mal so, emotionale Motor des Teams. Und da hat er wirklich im Valmore Grand, in dem Mannschaftshotel in der Nähe von Pretoria, wirklich für perfekte Stimmung gesorgt. Die Bedingungen insgesamt waren ja so großartig, dass auch andere Fußballverbände hinkamen, haben sich das angeguckt und haben gesagt, Mann, ihr macht hier echt was ganz Besonderes und das hat man ja auch gesehen. Wir haben bei der WM in Südafrika wirklich großartig gespielt und Poldi war abseits des Platzes, im Umgang mit der Presse, aber natürlich auch nach innen wirkend eine wirkliche Stimmungskanone. Er hat dafür gesorgt, dass dieses Lebensgefühl auch in Südafrika insgesamt, diese strahlende Nation, dass das einfach weitergetragen wird und dass das irgendwie im Team zu Hause war. Und ich erinnere mich an Szenen im Hotel mit Thomas Müller zusammen. Da hatte ich die beiden zum Interview, als ich dort für den Fanclub Nationalmannschaft eben ein bisschen was mit den Jungs gemacht habe. Und die haben nur Quatsch gemacht. Aber das Großartige war, es kam kein Gespräch zustande, sondern eigentlich pure Comedy. Und das war großartig. Dann gab es da noch so einen Trainingsplatz. Da sind wir dann eben auch hingegangen. Und da waren dann südafrikanische Mitarbeiter, die haben immer Spalier gestanden, wenn das Team vom Training kam und wieder zurück zum Bus gelaufen ist. Und da bleibt mir ein Song, der heißt Shosholosa. Das ist ein Zulu-Wort und bedeutet so viel wie mutig nach vorn schauen, wir greifen nach den Sternen. Das haben die dort immer gesungen und Poldi war mit Leib und Seele dabei. Der wusste nicht, was es heißt, aber der hat gespürt, hier will man uns was Gutes und hat getanzt und hat gelacht. Also ein echter Herzenskerl.
2006, 2010, da war er in der Nationalmannschaft Leistungsträger und Stimmungskanone, später dann immer mehr, in Anführungsstrichen, nur noch Stimmungskanone. Maskottchen haben ihn viele Kritiker genannt, mochte er selbstverständlicherweise nicht so gerne hören.
Ja, ich finde das total respektlos. Ich habe über 100 Länderspiele, habe viele Turniere gespielt und dann von einigen Medien sich dann als Maskottchen nennen zu lassen, das finde ich unverschämt und das, ich denke, das habe ich nicht verdient.
Maskottchen, hat man ihm damit Unrecht getan aus deiner Sicht? Er war ja am Ende kein Stammspieler mehr in der Nationalmannschaft und streng genommen bei den Bayern in seiner Zeit dort ja auch nie unumstritten.
Ja, gebe ich dir recht, sein Problem beim FC Bayern und auch in der Nationalmannschaft ist, dass er, wie ich finde, meine ganz persönliche Einschätzung, ein klassischer Stürmer ist. Und Stürmer werden immer an ihren Toren gemessen. Die wenigsten tun offensichtlich viel für das Spiel, sondern vollstrecken nur in Anführungsstrichen. Und wenn das nichts wird, wenn da nichts Zählbares bei rauskommt, dann ist es eben auch nichts. Der FC Bayern war meiner Ansicht nach aber eher ein niemals wirklich angekommen sein. Er ist ja dieses familiäre oder war bis dato das familiäre aus Köln gewohnt. Und ich glaube, da konnte er sich auch richtig gut entfalten. Und was das Maskottchen sein angeht. Ich habe ja gerade gesagt und ich habe erlebt, wie wichtig so ein Maskottchen ist. Eine Mannschaft ist so viel mehr als nur das Team auf dem Platz. Und nur deshalb wurden wir 2014 auch Weltmeister, weil es eine so große Teamleistung war. Und da gehören Jungs wie Poldi viel mehr dazu, als man das denkt. Ob er spielt oder ob er nicht spielt, er war extrem wichtig. Und ja, das hat er nicht verdient, wie ich finde. Poldis Eis, Poldi Döner, Poldi Klamotten und ein Luxus-Apartment in einem der geilsten Bauwerke Kölns. Ich gönne ihm all das von Herzen.
Und ebenfalls von Herzen kommen unsere besten Glückwünsche zum 35. Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Andreas, weißt du, was ARD2 ist?
Nee, noch nie gehört. Was soll das sein?
Also das ist jetzt echtes Nerdwissen, deshalb Klugscheißer-Modus an. ARD2, diesen Namen bekam nachträglich ein zweites Programm, das von der ARD 2 Jahre lang ausgestrahlt werden durfte, bis dann 1963 das ZDF an den Start ging. Und es war die Wiege einer TV-Legende, der ARD-Sportschau nämlich. Die wurde 1961 am 4. Juni erstmals dort ausgestrahlt. Fußball gab es in den ersten Ausgaben noch nicht. Dafür gab es kurze Berichte über Frauenhandball, Pferdesport, Radrennen, Rudern und auch Rhönradtouren. Und weil dieses Sportmix Konzept so erfolgreich war, wechselte die Sportschau kurz darauf dann auch ins Erste und da läuft sie bis heute.
Ach, die gute alte Sportschau. 59 Jahre ist sie jetzt schon alt, da werden Erinnerungen wach an. Wie ich finde, auch tolle Moderatoren, an Ernst Huberti, an das Toupet und die Wortspiele von Hajo Rauschenbach, an Adi Furler, den Moderator mit Stallgeruch oder natürlich auch Heribert Fassbender.
Und an tolle Aktionen, die sich die Redaktion immer wieder hat einfallen lassen. Tor des Monats zum Beispiel oder Tor des Jahres. Oder erinnerst du dich noch an den Galopper des Jahres? Da konnte man per Postkarte damals noch mitmachen.
Ja, sehr gut sogar. Das fand ich immer toll, dass man durch die Sportschau auch andere Sportarten neu entdeckte, quasi rein galoppierte, um dabei zu bleiben. Das war Breitbandantibiotikum im Sport, wie ich finde. Ich vermisse das heute generell so ein kleines bisschen, aber da versuchen wir ja auch hier bei Stand jetzt uns ein bisschen breiter aufzustellen. Hast du was, was dir ganz besonders im, meinetwegen im Ohr geblieben ist?
Na sicher, Acatenango.
Na klar, der Schichtvulkan in Guatemala in der Nähe von Antigua. Ach nee, du meinst sicher das englische Vollblut, den Fuchshengst. Der wurde von Walter J. Jacobs auf dem Gestüt Fairhof als Nachkomme von Hengst Zurumu und Stute Agravate gezogen. 85 bis 87 Galopper des Jahres.
Komisch, sowas gräbt sich in den Gehirnwindungen ein. Fast so wie bei mir als Kind der 80er die Sportschau-Hymne. Du weißt noch, wer die damals geschrieben hat?
Ja, sicher, der Pop-Titan Dieter Bohlen. Und die Idee dazu, ihn zu fragen, hatte, Heribert Fassbender. Und der erzählte später in einer Sportschau-Doku, wie er diese Hymne bei Bohlen in Auftrag gegeben hat.
Ich habe gesagt, Dieter, stell dir vor, du sitzt auf der Toilette und jetzt kommt die Erkennungsmelodie der Sportschau und du musst in 15 Sekunden vor dem Schirm sitzen.
Bei mir ist das sonst zwar genau umgekehrt, ich höre Bohlen und bin in 15 Sekunden auf dem Klo, aber egal, bei der Sportschau hat es ja trotzdem funktioniert. Fassbender gab den Input und Bohlen lieferte.
Das muss unheimlich viel Power haben und so, muss eben dürfte losgehen, damit das auch eine gute Sendung wird immer. Naja, und da war ich so auf dem Weg zum Tennisplatz und also weil ich eben auch in meiner Freizeit sehr viel Tennis spiele. Und ja, auf dem Weg dahin ist mir das dann so eingefallen. Also entweder man hat Einfälle oder nicht, ne?
Heilige Einfalt.
Na komm, sei nicht so böse zu Dieter, der hat die Melodie für die Sportschau sogar für Lau komponiert. Mittlerweile ist er ja nicht nur musikalisch im Sport zu Hause, sondern macht auch jeden Tag selbst Sport. Der läuft jeden Tag und hat eine eigene Muckibude im Tötensinner Eigenheim.
Und die ARD-Sportschau hat sowohl die musikalische Bohlenrevolution als auch den kompletten Verlust der Fußballrechte Anfang der 90er bis Anfang der 2000er an Sat.1 gut verkraftet. Seit 2003 wird wieder im Ersten gekickt und die Sportschau ist trotz gewachsener Konkurrenz auch mit 59 Jahren noch die sportliche Institution im deutschen Fernsehen.
Wie sagte es der legendäre Adi Furler mal, die Sportschau ist wie die Tagesschau. Sie ist sachlich, sie ist seriös und sie ist schnell am Ball. Und das hoffentlich mindestens auch noch die nächsten 59 Jahre.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Natürlich gibt's auch heute wieder die Championship League im Snooker. Tag 4 steht da auf dem Programm und alle Infos bekommt ihr im Snooker-Podcast Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Und in der NBA, da wird heute festgelegt, wie es denn mit der Liga weitergehen soll. Restart-Termin soll ja wohl der 31. Juli sein. Gespielt werden soll wohl zentral in Disney World in Orlando. Aber in welchem Modus die Saison dort beendet werden soll, darüber gibt's noch keine Einigung. Die soll aber heute erzielt werden.
Och, da kann man ja ruhig mal ein bisschen Basketball spielen. Da haben sie zwischenzeitlich auch noch was anderes zu tun. Und ich habe es ja vorhin gerade angesprochen, wir wollen uns ja hier bei Stand jetzt auch so breit wie möglich aufstellen. Darum finde ich es an dieser Stelle auch wichtig zu sagen, dass ab heute die städtischen Sport- und Turnhallen in Tönisforst am Niederrhein wieder für die Vereine geöffnet sind. Die Verwaltung hat mitgeteilt, dass das für die Rudi-Demers-Halle, Josef-Schmidtler-Halle, Cornelius-Feld-Halle und Kirchenfeld-Halle und der Turnhalle an der Hülzer Straße gilt, allerdings natürlich nur unter Einhaltung des Hygienekonzepts. Die Personenzahl ist für jede Halle begrenzt. Zusätzlich gibt es je Sportart Vorgaben der Sportverbände. Die Trainingszeiten sind auf 90 Minuten begrenzt und sie finden zeitversetzt statt. Sport ohne Mund-Nasenbedeckung, das ist möglich, aber mit Mindestabstand von 1,5 Metern. Bin gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Die Hallen sind zunächst nur für die Sportler freigegeben. Zuschauer müssen weiterhin zu Hause bleiben.
Das war's dann auch von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de für heute. Wir bringen euch ja werktäglich morgens um 7.07 Uhr immer auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch hoffentlich mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine hoffentlich siegreich gestaltet und das selbstverständlich dann auch morgen wieder.
Wisst ihr was? Kommt gut durch den Donnerstag. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns dort gerne auch ein paar Sterne und schreibt ein bisschen was dazu. Stand jetzt freuen wir uns über weitere Anregungen und sagt es auch gerne weiter. Stand jetzt lohnt sich und es lohnt sich auch der Klick auf meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Malte Asmus
und Andreas Wurm.
Jetzt habe ich hier reingelegt, was?
Du hast den Reim gestört am Ende. Ah, mach.
Ja, ich weiß.
Die Zuhörer wissen doch, worum es geht.
Ja, das ist richtig.
Bis morgen.
Bis morgen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.